Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 29. Oktober.
So, Kinder, Tag allerseits. Einige kennen mich ja bereits seit längerem als Chef. Das sind die größeren Kollegen, weil ich allen, die nicht spuren, die Hammelbeine langziehe. Und die anderen werden mich noch kennenlernen. Ja, wie Sie sehen, ist die Stimmung hier sehr locker. Und wäre schön, wenn das so bleibt. Danke.
Fans haben ihn erkannt. Das war Bernd Stromberg, der legendäre und toxische Shovi-Chef aus der gleichnamigen Fernsehserie. Dort führt er mit allen Mitteln einen ewigen Kampf um Autorität, um Anerkennung und um seinen Aufstieg in der Bürohierarchie. Unangenehm, arrogant und politisch inkorrekt. Wie man Autorität durch Unsichtbarkeit aufbaut, zeigt dieser Tage hingegen Olaf Scholz. Grüne und FDP bzw. Robert Habeck und Christian Lindner streiten um das Finanzministerium. Nur der potenzielle Kanzler einer Ampelkoalition macht es wie im Wahlkampf, er hält sich zurück. Wer nichts sagt, sagt eben nichts Falsches. Ist das die Strategie und wie agiert Scholz hinter den Kulissen? Das bespreche ich mit dem Vize-Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Rapinski. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Chelsea.
Warum hört man nichts von Olaf Scholz in der Öffentlichkeit?
Naja, im Moment, Chelsea, hört man von den allermeisten Verhandlern ja wirklich wenig. SPD, Grüne und FDP lassen kaum bis gar keine Informationen nach außen dringen. Und wenn jemand kommuniziert, dann sind es vor allem die Generalsekretäre. Und für Scholz gibt es da eigentlich gar keinen Grund, diese Taktik für sich selbst zu verändern. Er macht sich so rar und transformiert sich. Er nimmt sich im Grunde genommen schon vorab die Aura des Bundeskanzlers.
Ist sein Schweigen auch Teil eines Kalküls nach dem Motto, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte?
Ja, Scholz hat eindeutig eine Führungsrolle in den Koalitionsverhandlungen, die auch darüber hinausgeht, dass die SPD eben die stärkste Partei ist. Also mit seinen Narrativen zum Beispiel, dass alle Parteien Gewinner einer solchen Koalition sein müssten, steckt er ja gerade FDP-Chef Christian Lindner richtig an. Und der Streit zwischen Lindner und dem Grünen Robert Habeck aus meiner Sicht ist auch nicht wirklich ein tiefer Streit. Das ist bestenfalls taktieren. Beide versuchen, das Beste für ihre Parteien bei den Verhandlungen rauszuholen. Da muss Scholz gar nicht mitmachen.
Und was wäre Scholz denn lieber? Ein FDP-geführtes Finanzministerium mit Christian Lindner, der auf die Schuldenbremse tritt? Oder doch ein Robert Habeck von den Grünen, der das mit dem Sparen nicht so eng sieht?
Also Chelsea, in der Finanzpolitik sind sich Grüne und SPD natürlich näher. Beide haben zum Beispiel ähnliche Vorstellungen in der Steuerpolitik oder beim Solidarzuschlag. Und die FDP mit ihren Ideen liegt da ganz woanders. Also insofern, in der Theorie wäre es für Scholz leichter mit einem Finanzminister Robert Habeck. Andererseits ist Scholz natürlich auch Realist. Eine Koalition ohne einen liberalen Finanzminister Christian Lindner macht die FDP-Basis nicht mit. Das macht auch die gesamte FDP nicht mit. Und zu Recht kann man auch sagen, denn dieser Bereich ist ja so der berühmte Markenkern der FDP. Insofern lautet das Fazit, Scholz wäre der Finanzminister Christian Lindner lieber, denn alles andere gefährdet seine Koalition.
Wie ist der Fahrplan für die Koalitionsverhandlungen in den nächsten Tagen?
Also heute ist Freitag, da ist ein normaler Verhandlungstag. Der geht in der Regel von 11 bis 17 Uhr. Davor haben wir Vorbesprechungen, danach gibt es ein bisschen Protokollieren und Nachbesprechungen. Das Wochenende ist dann offiziell frei und am Montag gehen die Verhandlungen weiter. Und am Mittwoch der kommenden Woche, da zieht die Steuerungsgruppe dann eine erste Zwischenbilanz, ob der ehrgeizige Zeitplan bis zum 10. November zu halten ist.
Wie ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, dass sie alles daran setzen werden, das zu schaffen, denn im Moment begeistern die sich natürlich auch an sich selbst und daran, dass sie eben Zeitpläne und Regeln eben halten und deswegen werden sie es auch mit dem 10. November versuchen.
Alles klar. Vielen Dank, Gordon. Und mehr gibt es bei euch im Hauptstadt-Podcast ab 12 Uhr auf thepioneer.de.
Danke, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute. Im Interview spricht meine Kollegin Marina Kornbacki mit dem PISA-Erfinder Professor Andreas Schleicher über den Bildungsstand an deutschen Schulen. Er schlägt vor, den Schulunterricht mal anders zu denken und neu zu gestalten.
Vielleicht sollten wir weniger in Fächern denken und mehr in Kontexten, in denen wir die Kompetenzen zur Anwendung bringen. Ich glaube, Was heute genauso zählt wie Mathematik und Physik, ist die Fähigkeit, selbstständig zu denken, gemeinsam mit anderen Menschen zu arbeiten.
Außerdem ärgern wir uns über eine Blutspenderichtlinie, die wie aus der Zeit gefallen wirkt. Und wir schmunzeln über eine deutsche Stadt, die es in die Top 3 Reiseziele weltweit geschafft hat. Seit Jahren schneidet Deutschland eher schlecht als recht bei der internationalen Schulvergleichsstudie PISA ab. Im Jahr 2001 wurde das erste Mal das Ergebnis der PISA-Studie veröffentlicht. Deutschland erlitt einen PISA-Schock, als die Nation der Dichter und Denker auf Platz 21 von 25 landete. Damals wurde schmerzlich bewusst, in Sachen Lesekompetenz, Mathematikwissen und Naturwissenschaften waren die Schülerinnen und Schüler der meisten anderen Länder einfach besser. Der Erfinder dieser Studie heißt Professor Andreas Schleicher. Heute ist er Bildungsdirektor der OECD in Paris. Wo steht das Land heute bildungsmäßig? Hat das Schulsystem von den schlechten Ergebnissen gelernt? Was müssen die Ampelparteien anpacken, damit aus Deutschland endlich die von Angela Merkel versprochene Bildungsrepublik wird? Darüber spricht meine Kollegin Marina Kombaki, politische Reporterin bei The Pioneer, mit Professor Andreas Schleicher.
Andreas Schleicher, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Die Ampelparteien führen derzeit hinter fest verschlossenen Türen Koalitionsverhandlungen. Herr Schleicher, stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Sie säßen mit am Tisch der für Bildung zuständigen Arbeitsgruppe. Was würden Sie ganz oben auf die bildungspolitische Agenda der nächsten 4 Jahre setzen?
Ich glaube, wir müssen wirklich uns damit beschäftigen, wie wir junge Menschen für ihre Zukunft bilden und nicht für unsere Vergangenheit. Also, was sind die Zukunftskompetenzen? Was sind das für Lernumgebungen, die wir brauchen? Welches Personal wird dafür gebaut? Also das ist ein so entscheidendes Thema. Das ist ja im Wahlkampf auch kaum vorgekommen. Und ich hoffe, dass das wirklich Priorität hat. Ich glaube auch, dass Berlin, der Bund, da sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, auch im Rahmen der gegenwärtigen Möglichkeiten, ne, verfassungsrechtlich.
Wo gibt es denn den meisten Reformstau im deutschen Bildungswesen?
Ich denke, bei den Bildungszielen fängt es an. Das sind oft die Zielvorstellungen, die nicht klar sind. Da wird sehr viel noch auf die Reproduktion von Fertigwissen gesetzt. Viel zu wenig Schwerpunkt auf wirklich den Zukunftskompetenzen sind die Menschen, die jungen Menschen kreativ. Haben sie Gestaltungsmöglichkeiten? Können sie Verantwortung übernehmen, sich in Unwägbarkeiten bewegen? Ich denke, da muss es anfangen. Wo geht die Reise hin? Ich glaube, da muss man auch sagen, weil das Thema Chancengerechtigkeit, das wird ja thematisiert, aber wie kann man die besten Lehrkräfte für die schwierigsten Schulen und Klassenzimmer gewinnen? Wie kann man überhaupt mehr Differenzierung, mehr Verantwortung im Bildungsbereich schaffen? Also wir haben noch zu sehr eine fabrikmäßige Organisation von Bildung, wo die Lehrkräfte die Ausführenden sind, aber nicht die Gestalter der zukünftigen Lernumgebung. Und ich glaube, da muss man einfach ansetzen, dass das Bildungssystem vielfältiger, dynamischer und mehr an die Frontlinie verlagert wird. Ne?
Das klingt nach sehr grundsätzlichen Mängeln. Was kann denn eine Bundesregierung mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tun, um diese Mängel aufzubrechen?
Ja, in Deutschland hat der Bund ja wenig legislativen Spielraum und auch nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten im Bildungsbereich. Aber ich glaube, Gestaltung sieht ja auch anders aus. Da kommt es drauf an, wer bringt die Ideen. Und ich erinnere mich an das Thema Ganztagsschule, das war eine Idee des Bundes. Thema nationale Bildungsstandards, das war ein Thema des Bundes. Selbst die frühkindliche Förderung, ne, das war vor dem Jahr 2000, vor der PISA-Studie ein Randthema, das wurde plötzlich in Fokus gerückt. Heute haben wir im Grunde auch einen Anspruch sogar auf gute frühkindliche Bildung. Ich glaube, die Jahre haben gezeigt, dass auch bei begrenzten legislativen Möglichkeiten der Bund unglaublich viele Gestaltungsfreiräume hat, einfach Ideen zu schaffen und auch im Grunde das Gespräch zu fördern zwischen Kommunen, zwischen den Bundesländern, dem Bund. Also wir haben ja auch im Grunde sehr viele Finanzmittel im Bildungsbereich, da hapert das ja eigentlich gar nicht. Aber jetzt haben sie die Kommunen, die müssen für die Infrastruktur sorgen, einschließlich Digitalisierung, sind damit völlig überfordert. Ne? Die Länder kümmern sich um Personal, haben sehr viel Geld, bezahlen die Lehrkräfte ganz gut, können aber nicht im Grunde den Lehrerberuf intellektuell anspruchsvoll und interessant gestalten. Und der Bund darf nicht mitreden. Und diese Kombination, denke ich, die muss man aufbrechen, dass es da ein gutes Miteinander gibt. Und glaube ich, da muss die Initiative vom Bund ausgehen.
Nun versprechen SPD, FDP und die Grünen allen Kindern gleiche Chancen auf Bildung. Nach dem, was ich bislang aus Verhandlerkreisen höre, soll das in erster Linie durch höhere BAföG-Sätze erreicht werden. Reicht das aus?
Ja, beim BAföG erreicht man ja nur die Menschen, die schon durchs Bildungssystem gekommen sind, ne, die dann auf die Uni gehen. Da, in meinen Augen ist das das kleinste Problem. Die großen Herausforderungen bei Chancengerechtigkeit, da geht es um die ersten Lebensjahre. Ne. Gibt es gute Kitas? Nicht nur Kitas, sondern gibt es wirklich gute Kitas mit klarem Bildungsauftrag, mit gutem Bildungsangebot, mit qualifiziertem Personal. Dann in den Grundschulen gelingt es, die besten Lehrkräfte für die schwierigsten Schulen zu gewinnen, das wirklich anspruchsvoll zu gestalten. Und dann im Grunde weniger Blick darauf, wie können wir Schüler auf verschiedene Bildungswege verteilen, sondern wie können wir wirklich sicherstellen, dass jeder Schülerin, jeder Schüler wirklich Zugang zu den besten Bildungsangeboten hat. Da denke ich, können wir sehr viel von den nordischen Staaten in Europa lernen. Das ist machbar und denke ich, davon hängt das ab.
Werfen wir dann mal einen Blick in die Zukunft, ins Lernen fürs 21. Jahrhundert. Mathe, Deutsch, Geschichte, Englisch, ist das eigentlich noch ein zeitgemäßer Stundenplan?
Diese Fächer sind immer wichtig, ne? Also gerade die Mathematik, Naturwissenschaften, aber vielleicht sollten wir weniger in Fächern denken und mehr in Kontexten, in denen wir die Kompetenzen zur Anwendung bringen. Ich glaube, was heute genauso zählt wie Mathematik und Physik, ist die Fähigkeit, selbstständig zu denken, gemeinsam mit anderen Menschen zu arbeiten, kreativ zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das sollten wir nicht im Widerspruch zu Fächern wie Mathematik und Naturwissenschaften sehen, aber wir sollten das mehr im Kontext sehen. Die berufliche Bildung in Deutschland macht das ganz ausgezeichnet. Da lernen junge Menschen mit anderen Menschen, damit lernen sie, an realen Problemen zu arbeiten, die auch dann wirklich Konsequenzen haben. Also ich glaube, das berufliche Bildungssystem macht uns vor, wie Zukunftskompetenzen oft aussehen. Da könnten wir auch sehr viel von lernen in den allgemeinbildenden Schulen. Ne?
Sie sagen, Wissen allein bringt uns nicht mehr weiter, ist ein oft zitierter Satz von Ihnen. Aber Herr Schleicher, wissen wir das inzwischen? Haben wir also wirklich das als Gesellschaft verstanden, dass es nicht allein um Faktenwissen, um Jahreszahlen, um Hauptstadtnamen geht?
Also da ist noch viel zu tun. Also deutsche Schüler sind relativ stark in der Reproduktion von Fertigwissen, aber haben das oft schwer, das Wissen kreativ in neuen Bereichen anzuwenden. Und das braucht eben andere Unterrichtskontexte, Unterrichtssituationen. Die Vermittlung von Fertigwissen reicht dafür nicht aus. Dafür müssen Schüler selber was tun. Und die Welt belohnt uns nicht mehr allein für das, was wir wissen. Der Google weiß alles, sondern die Welt belohnt uns für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können. Also da müssen auch die Lernumgebung mehr Raum schaffen, dass Schüler Dinge tun, nicht nur einfach Dinge passiv aufnehmen und dann reproduzieren. Also das ist eine Frage der Pädagogik, das ist eine Frage der Unterrichtssituation. Und das wird nur durch die Lehrkräfte selber entstehen. Das kann man nicht durch Politik vorgeben, sondern das ist eine Frage, wie setze ich Dinge wirklich vor Ort um? Wie kann ich meine Schüler für Ideen begeistern? Wie kann ich fächerübergreifend arbeiten? Wie arbeite ich als Geschichtslehrerin mit der Mathematiklehrerin zusammen? Das ist eine Frage, die vor Ort entschieden wird, wo man wirklich eine starke Profession braucht und sehr viel gemeinsames Arbeiten in den Schulen.
Herr Schleicher, eine Frage, die mich umtreibt bei Ihnen als sogenannter Mr. Pisa. Lösen Sie eigentlich auch selbst die Aufgaben, die Sie den 15-Jährigen stellen?
Absolut. Also wir befassen uns mit jeder einzelnen Aufgabe hier und überlegen uns, ist das die richtige Frage für die heutige Zeit, für morgen? Und da sind viele Experten mit befasst. Also bevor wir eine Frage an die Schüler stellen, können Sie sicher sein, dass viele der Experten sich vorher genau und sorgfältig angeschaut haben in vielen Ländern. Ne?
Und auch Sie persönlich?
Absolut.
Herr Schleicher, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
In unserem Podcast-Format Der achte Tag denken wir Deutschland täglich neu. Jeden Abend lädt meine Kollegin Alef Doğan Menschen in das Studio ein, die etwas in diesem Land verändern möchten und die auf Missstände hinweisen. So zum Beispiel Ursula Carven. Neben ihrem Beruf als Schauspielerin widmet sie sich seit einiger Zeit verstärkt gegen den alltäglichen Sexismus. Sexismus, den sie auch am eigenen Leib am Filmset und im Theater erfahren hat, wie sie Alef gegenüber sehr offen geschildert hat.
Ich habe die schrecklichsten Nachrichten bekommen und übergriffigsten Dinge. Und ich habe mich nicht gewehrt. Ich wusste gar nicht, an wen ich mich wenden sollte. Ich habe mich eigentlich immer nur geschämt. Ich habe auch, muss ich zugeben, Situationen erlebt, wo andere Frauen belästigt wurden. Und da habe ich damals, auch nicht wissend, was zu tun, auch mal weggeguckt. Und dafür schäme ich mich heute noch.
Mit Blick auf Ihre eigenen Erfahrungen und auf die Tatsache, dass sich beim Thema Sexismus gesellschaftlich zu wenig ändert, hat sie sich entschlossen, sich zu engagieren. Sie hat sich mit einer Online-Petition gegen sexuelle Belästigung im Arbeitsleben stark gemacht. Die hat sie Bundesjustizministerin Christine Lambrecht überreicht. Im 8. Tag sagt sie, was sie fordert.
Wir wünschen uns gesetzlich verankerte Präventionen, die Machtstrukturen brechen. Wir wünschen uns mehr Schutz für Opfer in wirtschaftlicher Abhängigkeit. Wir wünschen uns externe Beratungsstellen und wir wünschen uns Sanktionen für die Täter.
Ich lade Sie ein, dieses wirklich sehr interessante Gespräch in ganzer Länge zu hören auf thepioneer.de und in unserer Podcast-App.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass im Jahr 2021 homo- und bisexuelle Männer immer noch nur unter sehr kuriosen Bedingungen Blut spenden dürfen.
Ich sehe ja jetzt hier auch drauf, zum Beispiel Personen mit Ansteckungsrisiko sind, Männer, die sexuellen Verkehr mit Männern haben oder hatten, gehören sie zu diesen Personen, darf ihr Blut nicht verwendet werden.
Diese Risikokontakte, diese Sexualkontakte schließen wir von der Spende aus. Das ist richtig. Es ist einfach so, dass homosexuelle Kontakte oder Männer, die Sex mit Männern haben, einfach ein erhöhtes Risiko für eine HIV-Infektion haben.
Das sagte eine Rote Kreuz-Mitarbeiterin dem Reporterteam des WDRs im Jahr 2017. Die Blutspenderichtlinie der Bundesärztekammer wurde seither reformiert. Homo- und bisexuelle Männer dürfen 4 Monate lang keinen Sex haben, wenn sie Blut spenden möchten. Als Begründung nennt die Bundesärztekammer das erhöhte Risiko einer HIV-Übertragung für die Empfängerinnen und Empfänger von Blut und Blutprodukten. In einem Fragebogen müssen die Männer Angaben über ihr Sexleben machen. Diese intime Befragung bleibt allen anderen potenziellen Blutspendern erspart. Dass das diskriminierend und stigmatisierend ist, muss ich hier an dieser Stelle nicht extra erwähnen. FDP und Grüne wollen das nun ändern. In den Koalitionsverhandlungen wollen sie eine weitere Reform der Blutspenderichtlinie verhandeln, damit diese peinliche Abfragerei, die nun wirklich aus der Zeit gefallen wirkt, endlich ein Ende hat.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine deutsche Stadt überraschend zu den Top 3 Reisezielen weltweit gehört. Der Lonely Planet, ein berühmter Reiseführer für ein eher junges Publikum, empfiehlt die Stadt Freiburg im Breisgau neben Auckland in Neuseeland und Taipei in Taiwan. Zitat: Die charismatische, umweltbewusste Schwarzwald-Metropole kann vielen von uns noch ein paar Tricks zeigen, wie man verantwortungsbewusst lebt. Es wird gelobt, dass es dort doppelt so viele Fahrräder wie Autos gibt und dass überall Solardächer drauf sind, auf den Häusern, auf den Kirchen und auf dem Fußballstadion. Jetzt ist ein Solardach noch nicht das, was einen entspannten Urlaub ausmacht, aber die Sonne, die man dafür braucht, die scheint in Freiburg eben auch besonders oft. Darum herzlichen Glückwunsch und Grüße in den Breisgau, ein Sehnsuchtsort der Welt mitten in Deutschland. Wer braucht da noch New York, Rio und Tokio? Ich bin Chelsea Speaker. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Nächsten Freitag hören Sie hier wieder Dagmar Rosenfeld und Montag ist Gabor Scheingart für Sie da. Same time, same place. You.
begin to feel like, oh, romancing. Moving, moving, shaking. All the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. Now let's come together. Get the roof all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dancing.